Audio Now.
Daddy, bleib cool.
Versetze dich in folgende Situation. Du wirst dein Kind nie sehen, weil du blind bist. Serdal, er ist heute zu Gast in meinem Podcast, ist Vater und seit dem 14. Lebensjahr erblindet. Wir sprechen über seinen Alltag, wie er tagtäglich die Herausforderungen meistert, wie er die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Erziehung hinbekommt, wie viel Energie er aus dem blinden Fußball nimmt und generell, wir können uns alle eine Scheibe von Serdal abschneiden, weil er eine unglaublich geniale Einstellung auf sein eigenes Leben auch hat.
Papa la Pap. Papa la Pap.
Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von HelloFresh, der Nummer 1 der Kochboxen in Deutschland. Das Konzept? Super simpel. HelloFresh liefert dir jede Woche kreative Rezepte und frische Zutaten in einer Kochbox zu dir nach Hause, sodass du super einfach ausgewogene Gerichte kochen kannst. Abwechslungsreiche Rezepte in wöchentlich wechselnden Menüs. Keine Lebensmittelverschwendung mit grammgenauen abgewogenen Zutaten. Eine kostenlose Lieferung zum Wunschtermin ist auch möglich. Hohe Flexibilität durch Lieferpausen und ohne Mindestlaufzeit. Und warum ich dir HelloFresh schmackhaft mache, hat natürlich auch einen Grund. Weil du kennst es auch, stressig durch den Supermarkt zu laufen, nach Feierabend die Einkäufe ganz schnell noch reinzuknallen in den Einkaufswagen, um die hungrigen Mäuler der Familie eine Woche wieder gestillt zu haben. Und am Ende landet doch sowieso immer das Gleiche im Einkaufswagen. So ist es zumindest bei mir. Mit HelloFresh werde ich kulinarisch immer wieder neu überrascht. Du sollst dir nicht nur die Werbung anhören, du kannst auch noch handeln. 45 Euro Rabatt bekommst du, wenn du den Gutschein PAPALAPAP in den Bestellprozess eingibst. Wo du den Link findest? In den Shownotes. Einfach bei iTunes, Spotify, Deezer oder Audio Now in den Shownotes gucken und dort findest du den passenden Link. Hol dir deinen Rabatt, koch dich glücklich und noch was. Während du kochst, kannst du meinen Podcast natürlich auch hören. Serdal Çelebi. Spreche ich das richtig aus, Serdal?
Ja.
Perfekt. So schnell kann ich etwas türkisch richtig aussprechen. Warum ich das erwähne? Du bist türkischer Abstammung, wohnst schon sehr, sehr lange jetzt in Deutschland, hast Kinder. Deswegen darfst du heute auch sozusagen beim Podcast Papalapap dabei sein, weil das nämlich nur die Väter im Grunde genommen legitimiert. Und du hast eine Besonderheit. Du bist blind.
Richtig. Bevor wir loslegen, ich wollte ergänzen, ich komme aus der Türkei, aber ich bin selber Kurde.
Und du bist blind?
Richtig, ich bin blind. Seit 13. Lebensjahr kann ich nichts mehr sehen. Ich kann noch niemand Licht erkennen.
Und das ist genau wie passiert? Also das heißt, du konntest vorher sehen und dann auf einmal nicht mehr?
Als kleines Kind hatte ich Probleme mit Augen. Ich habe geschielt und das wurde versucht, in der Türkei zu operieren. Leider, die Operation ist ein bisschen daneben gelaufen und mit 12, 13 hatte ich eine Netzhautablösung und dadurch entstand zeitweise, habe ich meine Sehschärfe verloren.
Und die Sehkraft, die war vorher, als du noch kleiner warst, war die dann zu 100% auch immer da?
Nein, 100% nicht. Ich war schon sehbehindert, aber ich konnte natürlich alles erkennen. Ich habe ein Vorstellungsvermögen und ich konnte auf der Straße spielen, aber ich hatte immer mit Augen Probleme.
Dein Kind ist jetzt, hattest du vorhin gesagt, 2,5 Jahre.
Ja, mein Kind ist 2,5 Jahre. Der ist geboren am 22. November 2017. Mhm. Und der ist jetzt 2,5 Jahre.
Hat er auch diese Sehbehinderung?
Nein, das hat er einen glücklicherweise nicht. Da bin ich auch froh, dass er mit dem Auge nichts hat, dass er top gesund ist.
Hattest du dir denn Sorgen gemacht während der Schwangerschaft, dass er das auch haben könnte?
Man macht sich natürlich Sorgen. Man hat Ängste. Ich hatte auch diese Ängste. Und ich habe gehofft, gewünscht, dass mein Kind normal ist. Das heißt, dass er sieht. Und bin froh, dass er echt gesund auf unsere Welt gekommen ist.
Und du hast mir gerade verraten, dass du bald wieder Vater wirst im November. Wisst ihr schon, was es wird? Oder wollt ihr es gar nicht verraten?
Nee, wir erwarten 10. November wieder ein neues Baby und das ist auch Junge.
Jungs können nur Jungs.
Ja.
Bevor ich gleich so ein bisschen auf deinen Alltag eingehe, was ich noch total bemerkenswert finde, du spielst beim 1. FC St. Pauli in der Blindenmannschaft.
Richtig, ich spiele bei FC St. Pauli Blindenfußball seit 2009 und trainiere dabei noch die Nachwuchsspieler. Wir haben eine Basisgruppe, da mache ich auch mit unserem Trainer auch die Trainerrolle und versuche, die Kinder auszubilden, was ich gelernt habe. Durch die Blindheit, wie man das alles umsetzen kann, versuche ich in der Trainingsgruppe auch weiterzugeben. Die Erfahrungen und so weiter.
Wie muss ich mir den Blindenfußball genau vorstellen? Ich habe irgendwann mal eine Dokumentation gesehen, da ist ein Signal im Ball, dass man weiß, wo der Ball hinfliegt. Oder wie ist das heute?
Blindenfußball spielt man 4 gegen 4 Blinde. Mhm. Man hat Torhüter, die sind sehend, aber die haben eigenen Strafraum, 2 Meter Strafraum. Die dürfen nicht raus. Unser Spielfeld ist 40 mal 20. Auf der Seite sind Banden. Mhm. Man hat einen Trainer, die in der Mittellinie außen steht, und einen Hintertorguide, der uns dann Informationen vor der gegnerischen Tor gibt. Wir haben einen Ball, der rasselt. Das heißt, wenn der Ball in Bewegung gesetzt wird, rasselt er immer. Rassel, rassel, rassel. Die Spieler tragen Dunkelbrillen und Kopfschutz. Kopfschutz ist dafür, um den einfach Zusammenstoßen zu vermeiden, wenn es Zusammenstoßen kommt, dass es nicht so weh tut. Mhm. Die Brillen sind dafür da, dass man die gleiche Bedingungen auf dem Platz herrscht, weil es gibt auch Spieler, die vielleicht 1-2% sehen, sonst würde das eine
Karambolage.
Nicht Karambolage, sondern gegen Blinden gegenüber einen einfach Dings entstehen, ne? Wie sagt man das so? Einfach der kann was sehen, könnte dann Vorteile ausnutzen, deshalb muss man diese Brillen tragen. Mhm. Der Spieler, der mit dem Ball läuft, hört man durch Rasseln. Der Spieler, der ohne Ball auf diese Spieler zukommt mit dem Ball, muss Voy sagen. V-O-Y. Das bedeutet, Vorsicht, ich komme, dann kannst du mich angreifen. Mhm. Sonst nicht.
Okay.
Man hat die Torhüter, der sagt immer so seine Abwehrsachen. Man hat Mittelguide, der Informationen über die Mittellinie gibt, zur Mittelzone. Und dann, wenn man mit dem Ball vor dem Tor steht, sagt der Hintertorguide, wie weit man vor dem Tor steht, ob der Tor frei ist. Solche Informationen.
Das scheint ja ganz gut zu klappen. Du hast ja auch das Tor des Monats geschossen.
Ja, das klappt schon. Und diese Sportart Blindenfußball nimmt auch in Deutschland ziemlich Tempo zu. Und das gibt es seit 2006 in Deutschland. Und wir werden damit Tag zu Tag erfahrener.
Wenn wir jetzt mal aus dem Sport heraus die Energie, die Lebenskraft für dich rausnimmst, auch für den familiären Bereich. Deine Frau ist nicht erblindet, richtig?
Nee, meine Frau ist ganz normal, sie sieht.
Sie sieht. Wie wichtig ist der Sport für dich, um Kraft zu schöpfen für deinen etwas komplizierteren Alltag?
Ja, Sport liebe ich persönlich. Und Sport war für mich einfach auf dem Platz, dass ich Fußball spielen kann. Das war für mich einfach dieses Freie, im Freien rumlaufen, mit dem Ball sowas machen. Das gibt mir echt Kraft und Energie. Und das ist schon ein gutes Ausgleich, weil wenn man seine Hobby auch ausführt, ist es echt schön. Weil ich liebe Fußball, als Fan zu sein und auch selber zu spielen. Und das macht ziemlich Spaß und das gibt echt immer Kraft und Energie, weiterzumachen.
Und was siehst du am meisten am Kraft aus deinem Alltag heraus? Du hast gerade gesagt, dieses freie Rumlaufen, auf nichts Rücksicht zu nehmen, weil dein Alltag gestaltet sich ja schon anders.
Ja, richtig. Ich arbeite als Physiotherapeut. Ich habe Familie jetzt und spiele noch zusätzlich Blindenfußball und trainiere zusätzlich noch die Kinder. Da ist ein bisschen so, Freizeit ist so wenig. Mhm. Aber das muss so sein, weil sonst nur Familie und Arbeiten. Ich glaube, das wird mir so anstrengend, weil ich brauche echt dieses, ich muss auf Platz gehen, laufen, bisschen schwitzen und einfach den Kopf einfach freischaufeln. Das brauche ich einfach, ne? Wo ich dann an nichts mehr denken muss. Dass ich nur denken kann, Fußball spielen, Tore schießen, mit dem Team trainieren und das bringt schon einfach Motivation und Energie wieder für den Alltag.
Was belastet dich am meisten im Alltag?
Im Alltag belastet mich meistens einfach mein Job einfach, weil ich arbeite Vollzeit und das ist einfach anstrengend, als Physiotherapeut zu arbeiten. Und man muss so viel arbeiten, weil sonst man so wenig Geld verdient. Und deshalb, das ist der anstrengendste. Und Familie macht Spaß. Familie kostet nicht so viel Energie wie Arbeit, muss ich sagen. Wenn man mich fragt, was kostet dich am meisten die Energie? Das ist Arbeit, dann Familie, dann Fußball eventuell.
Der Muskelkater beim Fußball vielleicht,
ja.
Den wir alle kennen. Hei, hei, hei. Wenn wir jetzt mal kurz in die Corona-Zeit eintauchen, hast du gemerkt als Blinder, dass die Menschen nicht mehr so hilfsbereit sind wie vorher, weil der Kontakt, also der Abstand eingehalten werden muss, soll?
Habe ich nicht gemerkt, weil ich komme selber aus Billstedt-Horn und da sind die Menschen hilfsbereit, muss ich sagen, oder allgemein überall. Da muss man nicht so viel reden. Wenn ich über die Straße gehe, auf einmal kommt eine Hand und reißt mich mit auf die andere Seite der Straße, ohne was zu sagen, sage ich mal. Ne? Mhm. Und das lasse ich einfach, sowas lasse ich auch zu, wenn, solange wenn es nicht unangenehm wird, sage ich mal. Mhm. Aber man hat einfach gemerkt, dass bei der Corona-Seite die soziale Kontakte, das hat gefehlt. Das war ein bisschen etwas ätzend und langweilig, weil man hatte das Gefühl, man ist einfach in einem freien Knast. Und dieses freien Knast, du darfst an die Leute nahe gehen, mhm. aber nicht ganz nahe gehen. Das heißt, da waren so Grenzen. Und das ist schon etwas komisch, weil sowas haben wir noch nicht erlebt.
Nee, ich finde diese Zeit auch sehr erschreckend, ängstlich auch. Du hast jetzt das Glück, Vater zu sein und bist bald in der komfortablen Situation, nochmal das Glück genießen zu dürfen im November. Wenn du jetzt auf dein Vatersein schaust und auf deinen Erstgeborenen, wie gestaltet sich da für dich der Alltag? Wie unterstützt du aus deiner Handicap-Brille heraus deine Frau?
Ja, natürlich, es ist schon schwierig, weil, wie gesagt, man hat ja auch, ohne Vater zu sein, hat man Kontakt zu Kindern. Mhm. Aber das waren natürlich nicht seine eigenen Kinder. Die hat man dann nach halbe Stunde, eine Stunde wieder abgegeben oder nach 7 Minuten. Jetzt haben wir zu Hause einen Zwerg und der hat auch Bedürfnisse. Ich sag mal so, ich spiele mit ihm, wenn meine Frau kocht, oder ich bringe ihn zum Mittagsschlaf, wenn ich zu Hause bin, oder Abend gehen wir zusammen ins Bett, bringe ich, und solchen Sachen übernehme ich. Aber wir sind auch schon dabei, dass er und ich auch langsam rausgehen. Mhm. Aber in Anfang habe ich mir das nicht getraut, weil ich habe immer noch dieses Angst, was mache ich draußen, wenn er mir abhaut, weil er ist noch so klein. Das hat er schon 2-3 Mal gemacht, wo meine Frau dabei war. Da musste meine Frau ihn fangen, weil ich ihn nicht mehr gehört habe. Ne?
Ja.
Aber da muss man echt bewusst achten. Aber er kriegt schon Sachen mit. Wir waren letztes Mal draußen mit meinem Blindenstock und der war brav. Der ist mit mir gelaufen, nicht abgehauen. Er spürt das auch, dass ich anders bin als die Mama.
Hm.
Und wenn er mit mir spielen möchte, er hat den Ball, kommt, tickt mich an, so, komm, lass uns spielen, so, ne? Er merkt schon, wenn er mir was zeigt und ich reagiere nicht, dass er näher kommen muss, mir zeigen muss, was er will von mir.
Ja.
Das kriegt er schon mit. Und ich habe das Gefühl auch, dass er so dieses Handicap wird in Zukunft einfach sensibel sein, ne? Das heißt, er wächst damit auf.
Was vermisst du da am meisten?
Ja, was ich vermisse natürlich, in Anfang habe ich mir immer gedacht, ja, ich würde endlich einmal meinen Sohn sehen wollen.
Mhm.
Das heißt, wenn man jetzt ein paar Kinder hinstellt und auf einmal sehe ich, dann würde ich wahrscheinlich meinen Sohn nicht erkennen, ne? Aber das ist nicht alles, glaube ich. Es reicht auch, wenn man sein Kind anfassen kann, küssen kann. Ich glaube, sehen ist nicht alles. Und man erlebt sein Kind anders. Das ist einfach Schicksal. Und in unserer Welt gibt es sehr viele Schicksale, schlimme Schicksale. Man muss froh sein, dass man sein Kind noch lieben kann, sein Kind noch anfassen kann. Und das können andere Elternteile eventuell nicht. Durch Kriege, durch Corona-Zeit, wo Eltern gestorben sind. Deshalb muss man echt froh sein, dass man noch vielleicht blind ist und sein Kind anfassen kann, wie man noch möchte.
Wie ist dein Tastsinn, dein Gehörsinn, dein Geruchssinn? Wird sicherlich viel ausgeprägter sein, als es jetzt bei mir der Fall ist. Wie tastest du dein Kind dann ab? Also versuchst du schon die Konturen zu erkennen oder wie stellst du dir dein Kind vor?
Ja, ich sag mal so, dadurch, dass ich früher gesehen habe, kann ich mir vorstellen, wie mein Kind aussehen könnte, aber...
Nicht, dass du irgendwann enttäuscht bist, wenn du es siehst.
Nein, ich sag auch so, mein Kind nicht, stell dich jetzt hin, ich will dich kurz tasten, wie du aussiehst, ne?
Ja.
Aber man hat schon eine Vorstellung von seinem Kind und natürlich, meine Sinnessysteme sind intensiver ausgebildet, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob deine Sinnessysteme sind besser als meine.
Mhm.
Mir fehlt einfach ein Sinnessystem und dieses Sinnessystem muss ich durch andere Sinnessystem kompensieren.
Und wie machst du das dann genau?
Ja, das heißt, ich muss einfach hören, ich muss besser tasten, ich muss besser riechen eventuell. Das heißt, man kompensiert. Wie ich vorhin gesagt habe, diese Raumschalt nicht, ist schon ein cooler Raum, weil das hört man dann, dass hier keine Echo ist.
Jetzt nochmal kurz zurück. Du hattest vorhin gesagt, zu Hause packst du mit an, bringst dein Kind ins Bett, kümmerst dich, verpflegst es. Wie muss ich mir euren Haushalt, euren Alltag zu Hause genau vorstellen? Liegt alles immer genau an einem Fleck, dass du genau weißt, wo du greifen musst?
Nein, leider bei uns in Wohnung.
Chaos.
Bisschen Chaos, wir sind auch jetzt umgezogen. Ich hoffe, dass jetzt in Zukunft, dass die Sachen dahin gehören, wo die auch hingehören. Aber wir haben schon ein bisschen Chaos. Aber was cool ist, dass mein Sohn, wenn ich was suche und nicht finde, der findet für mich. Dann bringt er, dann freut er sich, wenn ich ihn aufkaufe und sage, letztens habe ich mein Telefon nicht gefunden. Ich habe gefragt, Bersam, wo ist mein Telefon? Und hat er mir das geholt.
Das scheint ja schon ganz gut zu funktionieren.
Ja, das klappt schon. Aber wir versuchen schon jetzt in der Wohnung auch ein bisschen System erzeugen, weil in unserer alten kleinen Wohnung war alles durcheinander. Ich habe in der Küche noch nicht mal den Cappuccino gefunden, aber jetzt haben wir großes Küche, jetzt haben wir viele Unter- und Hängeschränke, können wir alles schön in systematisch aufräumen. Hoffentlich.
Ja, genau. Warte, bis der zweite da ist. Dann wird es nochmal richtig eine schöne Chaoswelle durch die Wohnung treiben. Wenn du jetzt mit deinem Sohnemann unterwegs bist, das, was du ja aktuell machst, oder? Du bist ja, das sagtest du ja von, du trautest dich nicht damals, aber jetzt so langsam gehst du mit deinem Kind auch mal alleine raus.
Ja, wir waren jetzt einmal oder zweimal zusammen kurz draußen.
Ja.
Aber in der neuen Wohnung, wo wir jetzt wohnen, glaube ich, traue ich mir das in Zukunft noch mehr, weil das sind echt gute Wege, wo keine Autos fahren. Und das könnte gut klappen.
Und das ist dann in Kinderwagen, bleibt er dann sitzen?
Nein. Er ist 2,5 Jahre. Wir gewöhnen jetzt das Kinderwagen ab. Er soll jetzt laufen.
Also dann an deiner Hand?
Ja, richtig, an der Hand.
An der Hand. Und der darf sich dann auch nicht davon lösen?
Ich hoffe, dass er sich nicht löst. Und wenn er löst, muss ich schnell reagieren, dass ich ihn wieder fangen. Oder er muss lernen, wenn ich sage, Bersan, kommst du mir? Bei dann Stopp, da muss er reagieren.
Hm.
Aber so weit ist er noch nicht, leider.
Er nimmt es schon bewusst wahr, was du vorhin ja sagtest, dass du auf andere Reize reagierst. Anticken und andere.
Ja, er nimmt schon anders wahr, aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, das ist noch ein Kleinkind. Und wenn er draußen was Cooles sieht, das kann sein, dass er einfach abhauen möchte. Ne? Dann denkt er nur an das Ding. Und da muss man einfach programmiert und geplant sein, dass sowas passieren kann.
Kita?
Ja, mein Sohn geht zu Kita, ja.
Wie reagieren da die anderen Eltern?
Wir hatten mit den Eltern noch nicht so viel Kontakt, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber unsere Kita findet alles okay. Ich bin blind, das macht ihnen gar nicht aus. Und wir kommunizieren gerne mit den Erziehern ganz gut. Die wissen, dass ich blind bin. Und das klappt ganz gut.
Wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückguckst auf deine 2 Jahre oder 2,5 Jahre Vater sein, was war so der prägendste Moment für dich?
Meinst du die schönste Momente da?
Unter anderem, ja. Oder aber auch einen, wo du an deine Grenzen gekommen bist, wie wir alle Väter.
Oh, meine Grenzen waren damals, wo er Baby war und geweint hat. Ich wusste nicht, was wir machen sollen. Das war meine Grenzen. Und sonst, ja, ich bin mit ihm noch nicht, doch, wenn er krank war, waren wir an der Grenze, weil man denkt, es funktioniert jetzt. Jetzt haben wir alles gelernt, mit dem Kind umzugehen, ne? Wenn er krank ist, wenn er weint, wenn er schläft, aufsteht. Aber jeden Tag kommt was Neues. Das heißt, jeden Tag kommt neue Aufgabe und dann muss man diese neue Aufgabe bewältigen. Das ist für mich schon wiederum Herausforderung, ne? Diese Aufgabe zu lösen, sage ich mal.
Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, da kommen ja auch viele Herausforderungen in der Schule, bei den Hausaufgaben unterstützen und andere Dinge. Wie behilfst du dich da? Mit welchen Hilfsmitteln? Ich habe vorhin gesehen, du hast viel Sprachsteuerung an deinem Handy und holst dir so Informationen, die du brauchst.
Ja, richtig. Ich habe iPhone, da ist VoiceOver drin und dieses Bildschirmmenüpunkte werden umgesetzt um Sprache. Das heißt, die Bewegungen werden umgesetzt um Sprache. Natürlich bei seinen Hausaufgaben, also auf Papier, wahrscheinlich kann ich nicht helfen, da muss meine Frau helfen. Aber wo ich gut helfen kann, so sage ich mal Gedächtnistraining, wenn was rechnerische Sachen sein sollte. Aber wie gesagt, das sind wir noch nicht so weit, aber es kommt auf uns zu. Da müssen wir Lösungen finden und dass er in der Schulzeit erfolgreich ist.
Kurz auf deine Frau noch zu sprechen zu kommen. Die hatte ich kennengelernt im blinden Zustand.
Ja, richtig. Meine Frau und ich, wir haben uns in Istanbul kennengelernt durch meine Tante. Und sie hat mich im blinden Zustand kennengelernt.
Wie war das Kennenlernen? Also ne, jemand, der sieht und jemand, der blind ist, das sieht man ja auch nicht alltäglich so auf. Die Konstellation zumindest. Meistens, salopp formuliert, ist es ja so, die Leute bleiben in ihrer Kommune oder in ihrer Subkultur, Blinde mit Blinden, diese Richtung gehend.
Ja, das war bei uns echt sehr explosive Geschichte, kann man sagen. Das war schon.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Das war schon Hammer eigentlich. Ich hatte mich von meiner Ex getrennt. Ich war Single und ich habe eine Tante.
Die darf ich kurz fragen, deine Ex-Freundin war auch
sehend.
Sehend, ja.
Mhm. Richtig. Und wir hatten uns getrennt. Ich war Single und ich hatte immer mit Tante telefoniert aus Istanbul. Und dann haben wir ein bisschen erzählt, dass ich Single bin, ja. Und dann habe ich so gesagt, ja, Tante, kennst du nicht eine Mädel eigentlich? Ich hatte Lust, eigentlich wieder jemanden kennenzulernen, ne?
Ja.
Ja, sie meinte, ich kenne jemanden. Und wie sie kennenlernen, ja. Dann hat sie mir ihre Nummer gegeben, nach sie gefragt hat. Habe ich ihr über WhatsApp geschrieben, haben wir angefangen zu kontakten, dann haben wir immer angerufen, geschnackt und alles mögliche. Wir haben uns im Telefon gut verstanden.
Ja.
Dann habe ich ihr vorgeschlagen, dass ich dann kurz nach Istanbul fliege, um sie so kennenzulernen. Das hat sie dann angenommen, dann haben wir uns in Istanbul getroffen, waren wir Abendessen. Und eigentlich, das war für mich schon klar, bei der erste Eindruck eigentlich, dass ich diese Frau heiraten möchte, weil ich musste ihr nichts erzählen, wie man Blinden führt, wo man aufpassen muss. Okay, sie hat auch einmal die Stufe vergessen, ne? Aber wie gesagt, das war für mich klar eigentlich. Das ist die Frau, die ich gerne haben möchte und heiraten möchte. Dann haben wir irgendwie dann nächsten Tag den Eltern kennengelernt und dann haben wir die Ringe gekauft. Und dann bin ich dann irgendwann wieder hingeflogen, haben wir die ganzen Papiere und solche Sachen fertig gemacht.
Ja.
Ich glaube, wir haben uns in Mai, April kennengelernt und Ende August haben wir geheiratet.
Das war aber dieses Jahr August? Nein.
Nee, das war 2016.
Wir haben ja noch gar nicht August.
Das war 2016 war das?
2016.
Dann haben wir geheiratet, dann sind wir September, glaube ich, so eine Woche Urlaub gefahren zusammen. Und dann hat sie Mitte September angefangen mit Deutschkurs 2016. Und 2017 Februar kam sie nach Deutschland. Und dann war sie, glaube ich, März oder Februar schwanger. Während sie Schwangerschaft hat sie ihren B1-Kurs gemacht.
Mhm.
Sie ist, glaube ich, vor einem Tag vor dem Geburt oder zwei Tage vor dem Geburt, ist sie noch in die Prüfung reingegangen, hat sie noch ihren B1 und dieses Bürgerschaftspolitik-Prüfungen durchgemacht. Weil ich habe gesagt, sie muss das unbedingt bestehen, weil ich habe immer für den Kurs auch die Hälfte bezahlt. Und wenn wir, wenn sie bestanden hat, haben wir das Hälfte zurückbekommen. Und sie hat das bestanden.
Ja, sehr gut. Das war doch ein gutes Startkapital.
Dann ja, richtig. Das war gut. Dann haben wir das Geld dann wiederum für das Baby ausgegeben, ne, für Babysachen.
Das wird in der nächsten Zeit sicherlich noch öfters der Fall sein, oder?
Nee, dadurch, dass er ein Junge wird, kann er alles vom Bersan anziehen, ne?
Ja, perfekt.
Aber das Bersans Bett ist kaputt gegangen durch den Umzug. Das Babybett.
Da muss also ein neues her.
Ja, wahrscheinlich.
Du bist tagtäglich in diesem riesen Dschungel hier unterwegs in Hamburg. Wie freundlich ist die Stadt eigentlich für Blinde?
Ich finde, Hamburg ist schon eine freundliche Stadt für Menschen mit Behinderung, mit Handicap, weil da wird auch sehr viel für die Barrierefreiheit gemacht und getan. Und die Unfreundlichkeiten sind das einfach A, Autos, die auf die Gehweg parken, jemand seine Sachen auf dem Gehweg stellt oder Restaurants mit Tischen, seine ganze Gehweg deckt. Mhm. Das sind, finde ich persönlich, unfreundliche Tätigkeiten. Natürlich auch ab und zu dieses Bollers, was dann auf der Gehwege platziert sind, das sind unfreundliche.
Die E-Scooter meinst du?
Ja, ja. Nee, nicht die E-Scooter, sondern die Stangen.
Achso, die Pöller, ja, ja.
Ja, die Pöller meine ich, ja. Das sind unfreundliche Tätigkeiten und natürlich schade noch, dass da so eine große Stadt noch nicht überall die Blindenampel gibt, ne? Dass man da nicht so flexibel ist, weil ich merke selber schon, wir sind umgezogen. Ich komme noch nicht so leicht zu meinem Arbeitsplatz, wie ich mir wünsche und muss immer Gedanken machen, jetzt muss ich wieder mit dem Bus fahren, zwei Stationen und dann muss ich eine Straße überqueren, da ist Blindenampel, ist momentan gestört, habe ich schon angemeldet, aber zum Beispiel, ich will eigentlich von zu Hause zur Arbeit, zu Fuß laufen. Aber den Weg, den ich gerne wählen möchte, ist nicht barrierefrei. Warum? Da fehlt einfach Blindenampel. Und der Kreuzung ist schwierig, das zu riskieren, sagen, okay, ich kann auch so die Kreuzung durchgehen.
Mhm.
Aber ich möchte nicht immer jeden Tag auf meine Gehör lassen, das ist jetzt hier, sage ich mal, die Autos fahren, das muss jetzt grün sein, das muss ich mir jetzt nicht antun. Und ich hoffe, dass der bald jetzt diese Blindenampel gemacht wird, dass ich dann noch freier zu meiner Arbeit gehen kann, wie ich möchte.
Du bist ja auch mit anderen Familienvätern bestimmt, die blind sind, vernetzt, beziehungsweise in deinem Freundeskreis wird es sicherlich ein paar geben. Vor welchen Herausforderungen stehen die tagtäglich?
Ja, ich habe dadurch, dass ich die Kinder trainiere, die sehbehindert und blind sind, in unserer Basisgruppe, jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr. Und dadurch kenne ich die Eltern. Hm. Und die Eltern fragen mich auch, wie kann man das lösen? Das heißt, man tauscht da sich so Informationen aus. Und
das heißt, die Eltern sind sehend und die Kinder sind erblindet? Oder sowohl
richtig,
als auch?
Sowohl und so auch. Das heißt, die Eltern sind entweder, ich habe eine Junge, die ich betreue, die Eltern sind sehbehindert. Und ich habe Eltern, wo die Kinder blind sind oder sehbehindert sind. Man tauscht sich schon gegenseitig Informationen aus. Mhm. Und man versucht sich so gegenseitig helfen. Aber ich bin, wie gesagt, noch nicht an die Grenze gekommen, wo ich was fragen muss. Aber ich glaube, ich muss fragen, vielleicht den Eltern, die blind sind, wie die gemacht haben, wenn die mit dem Kind rausgegangen sind. Wie haben die das Kind fixiert, dass der nicht abhaut? Vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Kenne ich auch noch nicht. Aber was ich sage, jeden Tag kommt was Neues dazu und man lernt jeden Tag was Neues dazu, die man lösen muss. Zum Beispiel, wenn wir draußen mit meinem Sohn allein sein sollten, wenn ich was machen sollte mit beiden Händen, wenn er mir die Hand loslassen muss, dann sage ich bei seinem Sohn, jetzt mit beiden Händen hier mein Bein umarmen. Mhm. Dann weiß ich, dass er sich da festhält, ne? Dass er nicht abhaut.
Genau, dass er nicht wegläuft. Ja.
Ja, man muss sich solche Sicherheitsmaßnahmen zubauen, sonst klappt das nicht.
Kommen denn auch teilweise Eltern zu dir und fragen, wie die mit ihrem erblindeten oder sehgeschwächten Kind umzugehen haben, weil das eine ganz neue Herausforderung für die ist?
Ja, in Hamburg gibt es auch Blindenschule. Mhm. Und wenn die Kinder in die Blindenschule gehen, kriegen die da viele Informationen. Aber wir haben auch Eltern, die Kinder gehen in die Regelschule, wo die, sage ich mal, noch nicht so viel Erfahrung haben mit blinden Kind. Das heißt, mit sportlich, mit Aktivitäten, mit Bewegung. Wir haben festgestellt, dass Kinder, die blind sind, dass die mobilitätmäßig, Beweglichkeit nicht richtig gefördert werden oder zu wenig gefördert werden. Mhm. Und das versuchen wir zu vermitteln. Und da machen wir auch mit Blind und Fußball sehr viel.
Sport ist immer das beste Mittel.
Ja, mit Sport kriegst du alles in die Bewegung. Kinder, egal welche Behinderung, welche Schwäche, Stärke, du kriegst da jeden in die motivierte Beweglichkeit. Und wir versuchen auch den Eltern einfach vermitteln, dass man mit Sport, mit Beweglichkeit, mit Möglichkeiten, sage ich mal, sehr viel bewegen kann. Weil ich habe das Gefühl, Sport, Blindenfußball hat mir Mut, Motivation gegeben, neue Leute kennengelernt, neue Städte, neue Länder. Und ich bin mit Sport sehr viel rumgekommen. Und ich glaube, Sport muss jeder Kind machen, die eine Behinderung hat. Weil einfach, das bringt was für die auch wiederum.
Also du kannst ja aus deiner Vergangenheit her da auch so ein bisschen der Botschafter sein.
Ja, richtig. Weil ich finde, ich als kleines Kind, ich wurde in der sportlichen Bereich nicht richtig gefördert, wo ich blind war. Hm. Das heißt, die sportliche Tätigkeit war sehr gering. Kein Teamsport, nur allgemeine Sport. Die Fähigkeiten wurden nicht richtig gefördert. Das ist einfach auf der Strecke liegen geblieben. Aber wenn man damit rechtzeitig anfängt, die Kinder mit dem Sport zu trainieren, kann ich mir vorstellen, dass die blinde Kinder, sehbehinderte Kinder, dass die noch mehr mobiler sind, dass die mehr motivierter sind, dass die mehr Mut haben, allein Sachen zu durchzuführen. Aber Sport muss sein. Man muss den Eltern beibringen, wie kann ich mit meinem Kind Sport machen, ohne mein Kind was passiert. Beispiel, Papa und Mama stehen 50 Meter auseinander, auf dieser Strecke ist nichts. Kind, der blinde Kind kann zu Mama und zu Papa laufen, 50 Meter. Hm. Sag, 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 ich bin hier, komm zu Papi und jetzt drehen und lauf zu Mami. Und dann, damit kriegst du schon dein Kind
in die Mobilität.
In die Mobilität, ohne was Schwieriges zu machen, zu durchzuführen. Das muss man den Eltern beibringen. In diesem Bereich sind wir leider einfach noch nicht aktiv genug, aber wir versuchen jetzt als Blindenfußball da was zu machen, dass die Kinder noch rechtzeitig das kennenzulernen, dass die rechtzeitig einfach Mobilität beherrschen.
Ja, aber auch Gemeinschaft.
Ja, Gemeinschaft ist auch wichtig für Blinde und Sehbehinderte.
Also auch Teil der Gesellschaft zu sein.
Richtig.
Das ist ja, steht ja eigentlich über allem und das kann durch den Sport intensiviert werden.
Richtig, weil Sport verbindet alles, egal was du bist, woher du kommst,
genau,
was du machst, welche Behinderung.
Welche Nationalität und.
Ja, richtig. Ja. Einzige Nenner zählt Sport.
Jetzt würde ich gerne noch einmal ganz an den Anfang dieser Erblindung gehen. Deine Netzhaut hatte sich damals abgelöst und da warst du von heute auf morgen nach der Operation dann blind. Wie geht ein 12-Jähriger, du warst 12, sagtest du vorhin, mit dieser Nachricht um?
Ja, das war so, bei mir ging nicht von heute auf morgen, sondern schleichend. Das bedeutet, ich war erst nachts blind, dann irgendwann tagsüber habe ich wenig gesehen, so mit 12, 13, 14, war irgendwann komplett weg. Ich fand die Situation unangenehm, schrecklich und ich wollte mit keinem Menschen zu tun haben. Hm. Ich war nicht mobil genug, ich hatte keine Motivation und ich habe mich geschämt, weil ich ein Handicap hatte. Ich bin nicht mehr rausgegangen, weil ich hatte immer das Gefühl gehabt, die Leute draußen, die beobachten mich und die lachen mich aus. Ich bin mit Schulbus von der Schule nach Hause, von zu Hause zur Schule. Das war meine Tätigkeit. Wochenende habe ich auch nicht so viel gemacht. Das war echt einfach schwierige Zeiten mit so 16, 15. Mhm. Eigentlich ist es die Zeit, so wo man anfängt, sage ich mal, Mädels kennenzulernen, was unternehmen. Ich fand die Zeit schrecklich. Aber ich weiß noch ganz genau, das war Sommer, sehr heiß in Hamburg. Und ich war allein zu Hause, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und dann habe ich irgendwann den Stock genommen und dann bin ich losgegangen. Dann habe ich gesagt, ich glaube, ist wurscht, was die Leute denken. Ich muss mein Leben einfach gestalten und durchführen. Ich kann nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen. Und seitdem bin ich dann losgegangen und dann habe ich dann nicht mehr gestoppt.
In dem vertrauten Umfeld?
Vertrauten oder nicht vertrauten, ich gehe überall hin. Ich sag mal so, durch die Erfahrungen weiß man ganz genau, wenn ich, sage mal, in eine Umgebung gehe, ich kenne diese Umgebung nicht, ich lasse mich mir helfen. Hm. Wie wir uns vorhin getroffen haben. Was haben wir gesagt? Wir treffen uns bei U-Bahn. Hm.
Das war recht entspannt.
Ja, richtig. Ja. Ich denke mal, wenn du das nicht angenommen hättest, ja, dann hätte ich auch gesagt, ja, dann vergiss es mit dem Podcast, ne?
Ist so, ja, ne? Natürlich.
Ich meine, entgegenkommen, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, ja, ich finde den Gebäude nicht. Ist das möglich, dass ich da abkulturieren
kann? Ja, aber selbstverständlich. Ja. Da schlägt doch nicht nur mein Vaterherz, sondern auch mein soziales Herz in mir.
Ja, ich sag mal so, mit Blindheit lernt man umzugehen. Dadurch, dass man auch blinde Freunde im Kreis hat, Blindenfußball spielt, man gibt sich auch gegenseitig die Erfahrungen. Hm.
Aber du hattest ja das Glück, vorher sehen zu dürfen.
Ja, natürlich. Das war schön, dass ich gesehen habe, wie Bäume, einfach wie die Menschen aussehen, wie die Straßen aussehen. Das war schön, aber ich merke schon so, Zeit zu Zeit gehen diese Bilder langsam in mein Gehirn verloren.
Oh, und gibt es eine Möglichkeit, die wieder aufzufrischen?
Ja, ich muss wieder dran denken, wie ein Baum aussah. Da muss ich versuchen.
Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wie sieht ein Baum aus? Wie würdest du den jetzt beschreiben?
Ja, je nachdem. Ja. Jeder hat eine unterschiedliche Vorstellung.
Ja, klar, und aber.
Ich kann sagen, ein Baum. Einfach, ich kann dir einen Baum malen noch sogar.
Ach echt?
Ja, natürlich.
Ja, verrückt, das machen wir gleich mal. Aber so Farbe grün und braun, diese Bäume. Da,
ja, natürlich, ne? So klar. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber jeder hat unterschiedliche Vorstellungen und jeder hat die Farben. Stellt sich jeder wahrscheinlich anders vor als du, ich, oder der Geburtsblinde, anders vor.
Deine Fantasie, wie ausgeprägt ist die dadurch geworden?
Ich glaube, ich habe sehr gute Fantasie.
Vorher schon gehabt oder jetzt umso mehr?
Umso mehr.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil mit 12 hatten wir noch nicht, oder du bist ja auch, ich glaube, mein Alter so ein bisschen, da hatten wir noch nicht die Möglichkeit, so mit Handys durch die Gegend zu laufen. Jetzt hat man auf einmal ein Smartphone in der Hand. Wie stellt man sich das, also ich frage mich dann wirklich, wie stellt man sich das vor, wenn man es nicht sieht? Da muss man ja viel Fantasie reinkippen. Das ist wie ein Buch lesen und am Ende den Film sehen. Da ist das ja auch mal alles gegensätzlich oder auch anders in der Vorstellung.
Ja, jeder hat einfach den gewohnte Vorstellung. Und ja, ich stelle mir schon viele Sachen vor. Aber jetzt, sagen wir mal, wo wir hier vorhin reingekommen sind, habe ich mir jetzt nicht den Raum vorgestellt. Ich habe mich einfach hingesetzt, ne, weil mir egal ist, mir ein Bild von dem Raum zu machen.
Und wie würdest du dir so Bilder von den Räumen machen? Du hast vorhin gesagt, über das akustische Signal gehst du viel.
Ja, man, wie gesagt, was soll ich mir hier vorstellen? Hier sind ein paar Stühle, ein Tisch, Teppich, ja. Was soll ich noch sagen? Ja.
Richtig. Ein Raum eben, ne?
Ein Raum.
Ganz normaler Raum. Du hast, wie gesagt, Kontakt zu Blinden. Jetzt würde mich, weil wir gerade das Thema angesprochen hatten, nochmal interessieren. Leute, die gar nicht sehen konnten, ist das eine andere Art von Blindheit?
Ja, Leute, die als Geburtsblinder sind, die haben eine andere Vorstellung. Die kann ich nicht beschreiben, weil ich früher was gesehen habe.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie deren Vorstellung ist. Weil die lernen auch viel auswendig. Was weiß ich, Papier sieht weiß aus oder Blut ist rot, ne? Hm. Das ist einfach auswendig gelernte Sachen, gehe ich davon aus.
Aber die wissen ja gar nicht, was rot ist eigentlich.
Ja, wissen wir eigentlich, was rot ist? Eigentlich auch nicht. Vielleicht stellst du den rot als gelb und ich als rot.
Kann auch sein, ja.
Aber was ich sagen kann, zum Beispiel ein blinder Baby, der geboren wird, man muss den auch irgendwann auch Reize zeigen, das heißt, ihn hinsetzen, weil ein kleines Kind, ein kleines Baby, wenn er was Schönes sieht, sage ich mal, 30 Zentimeter an der Wand hängen, da würde er den Arm strecken, dass die nehmen. Ne? Das heißt, die Reize nach oben, das fehlt einfach bei dem blinden Baby. Man muss dann irgendwann dieses Kind hinsetzen, dass er Sachen lernt, sage ich mal. Ne? Weil diese Reize dann fehlen einfach. Ne?
Hast du da Kontakt zu blinden Babys?
Nein, habe ich keinen Kontakt. Ich kenne auch keine blinden Babys.
Aber das ist interessant, was du sagst. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dass man natürlich dann das Kind ganz anders fördern muss,
ja, ja.
In den Reizen alleine, weil durch die Umwelt, durch das Sehen werden die Reize ja auch ein Stück weit aktiviert und das fehlt ja dann da komplett.
Ja, richtig.
Wenn du jetzt als Vater die Möglichkeit hättest, vor sehenden Vätern zu sprechen, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Was würde ich dann im Weg mitgeben? Weil
also aus deiner Perspektive gesprochen, in der du dich gerade befindest, was würdest du anderen Vätern, die sehen können, sagen?
Ja, ich finde, egal ob man sieht oder nicht sieht, und wenn man ein Kind hat, das ist, glaube ich, einfach ein großes Geschenk. Und man sollte einfach seine Kinder über alles lieben. Das ist echt schön. Egal mit Handicap oder nicht Handicap, egal welche Hautfarbe, es ist einfach toll, dass man einfach so ein Geschenk bekommen hat, finde ich. Und jeder macht seine Erfahrung. Und mehr kann ich das so jetzt erstmal nicht sagen, weil, wie gesagt, ich bin auch erst 2,5 Jahre Vater, ne?
Aber immerhin muss man dazu sagen, du bist also schon ein erfahrener Vater mit 2,5. Weißt du, auf was du dich einlässt beim zweiten, was da nochmal kommen wird?
Ist passiert.
ist passiert, ist nicht mehr rückgängig.
Nee.
Worauf freust du dich da? Was so November, was hast du noch alles zu erledigen?
Eigentlich nicht so viel erledigen, weil wir haben alles da.
Super.
Wir müssen nur Pampers kaufen und wir müssen das Krankenhaus wieder aussuchen und Hebamme suchen. Das war's schon, mehr muss mir nicht machen.
Ihr seid also ein gutes, eingespieltes Team.
Ja, weil, wie gesagt, durch erstes Kind haben wir schon viel gelernt und das Gleiche können wir gleich wieder umsetzen.
Direkt wieder abrufen, wie beim Fußball. Zack, direkt wieder auf Angriff umschalten. Sehr schön. Serdar, hast du noch Sachen, die du erwähnen möchtest heute in dem Podcast? Es sind ein paar tausend Hörer da.
Ja, was soll ich sagen, ehrlich?
Vielleicht für die Blinden stark machen. Ich fand es vorhin auch bezeichnet, dass du sagtest, ey, Gastronomen, stellt mal eure Stühle da nicht alle so in den Weg und ein bisschen Rücksicht, was für uns ja irgendwie auch ein Stück weit.
Ich glaube, wir Menschen müssen wir einfach, ich habe das Gefühl, dass die Menschen momentan durch Corona eventuell sehr aggressiv sind oder sehr gestresst sind. Ich glaube, wir müssen echt lernen, wieder diesen Stress und diese Aggression, Ungeduldigkeiten einfach ablegen und egal, wenn wir Kinder haben mit Behinderung oder ohne Behinderung, die kann man fördern. In unserer Gesellschaft gibt es technische Möglichkeiten, Hilfseinrichtungen. Da kann man sehr viel Unterstützung kriegen. Man ist nicht allein. Man muss nur wissen, wie man sich Hilfe holt. Und wenn ihr Blindenfußball kennenlernen möchtet, wenn ihr ein Blindenkind habt und wir will dieses Kind fördern, könnt ihr gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Wir versuchen zu helfen. Wir wollen, dass die Kinder sich bewegen, dass die Sport machen. Und unsere Basisgruppe die Dienstag zustande kommt von 16 bis 17 Uhr in Schulzeit in Hamburg, kann jeder uns besuchen. Jeder kann da mitmachen, Blindenfußball ausprobieren. Das ist möglich.
Also habt ihr gehört, packt eure Taschen am Dienstag zum Blindenfußball.
Im Blindenfußball, wir brauchen immer Leute, die uns sehend unterstützen, weil ich, wie ich vorhin erzählt habe, man braucht Minimum
4, also 8.
3 Sehende, Torwart, Trainer, Assistenz, die unseren Training gestalten. Weil ohne Blinde, ohne Sehende können keine Blindenfußball entstehen kommen.
Ist das soziale Engagement über die Jahre weniger geworden?
Glaube ich nicht, weil ich habe das Gefühl, die Leute sind einfach gestresst, weil einfach die Leute arbeiten so viel. Die Leute haben sehr viel im Ohren einfach, weil dieses Arbeiten ist so gestresst. Die Leute sind so unter Druck. Deshalb kann sein, dass es weniger geworden sind, weil die Leute einfach heftig gestresst sind. Das ist das Problem.
Du sagst immer heftig gestresst. Was ist der Indikator? Also wovon machst du das abhängig?
Ja.
Oder wie filterst du das für dich raus?
Ja, ich merke selber doch auch, dass ich jedes 20 Minuten einen neuen Patient behandeln muss, dass Menschen noch nicht mal Zeit haben, mal ab und zu Physiotherapie zu kommen, weil die müssen arbeiten, dass die noch nicht mal Termin zustande kommt, weil die diese Möglichkeit die nicht haben. Ne?
Also diese Ruhe gar nicht haben, um sich selber zu kümmern.
Ja, wenn jemand 10 Stunden arbeitet, wie soll er dann sagen, nee, ich gehe noch 2 Stunden, helfe ich bei der Blindenfußball mit?
Ja, schwierig.
Aber wenn jemand nur 3 Stunden arbeitet Vormittag, kann er sagen, nee, ich gehe zu Blindenfußball zu helfen, unterstützen.
Das ist leider ein bisschen dem System geschuldet, Wachstum.
Ja, richtig. Glaube ich, hat das auch ein riesiges Problem. Die Menschen bekommen Tag zu Tag einfach mehr Belastung auf die Schultern.
Ja, wahre Worte. Sedal, es hat mich sehr gefreut.
Mich auch.
Dass du so offen und ehrlich da heute drüber gesprochen hast und vielen Leuten auch Mut machst. Nicht nur Mut, sondern auch den Leuten vermittelst, dankbar zu sein für das, was man eigentlich hat. Wenn du möchtest, darfst du noch jemanden grüßen. Sonst würde ich diesen Podcast beenden.
Ja, wen grüße ich dann? Lieben Gruß nach Hamburg.
Das ist gut.
Wir sind auch in Hamburg.
Wir sind auch in Hamburg, ja. Ich können ja gleich mal das Fenster aufmachen und nochmal rausschreien. Wir grüßen euch alle von der Basis. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr natürlich diesen Podcast abonniert. Das könnt ihr auf iTunes, Spotify, Deezer, Podigy und ganz vielen anderen Kanälen. Ihr könnt auch eine Bewertung dalassen. Darüber würden Serdal und ich uns heute sehr freuen. Das könnt ihr natürlich auf iTunes. Schreibt gerne, wie euch heute die Folge gefallen hat und was ihr Positives daraus mitnimmt. Ich bedanke mich. Serdal möchte sich auch noch kurz bedanken.
Ja, super. Ich hoffe, wir konnten hier was euch mitgeben. Und ja, dann hört zu rein und kommentiert, wie das so war für euch.
Cool. Vielen Dank, dass wir wieder so nah in euren Ohren zu Gast sein durften. Genießt den Tag, bleibt gesund und bis dahin. Ciao.
Ciao.
Daddy, bleib cool.
Papa, la pap. Papa, la pap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy, bleib cool.
Daddy, bleib cool.
Papa, la pap. Papa, la pap.